Ja, ich habe nochmal den Flyer mitgebracht von der kleinen Predigtreihe Reden ist Silber, Schweigen ist ... Das ist das Thema von heute. Letzten Sonntag hatten wir eine Predigt zum Thema Hoffnung für jede Ehe von Roger Götz von Family Life. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, wenn ihr es nicht mitbekommen habt oder wenn ihr sie gerne nochmal hören würdet, man kann die ja bei uns auf einer Webseite downloaden, www.feg-höfe.ch/predigten. Da kommt man auf die Predigten drauf. Dort kann man die nochmal nachhören. Und ich würde die einfach gerne wirklich empfehlen, weil ich fand es sehr wertvoll, sehr wahr und auch sehr tiefgründig, was er da weitergegeben hat über die Ehe und was es heißt, warum es Hoffnung gibt für die Ehe. Heute möchte ich über ein Thema nachdenken mit uns, wo es ums Miteinander reden geht. Nicht nur das, dass wir miteinander reden, sondern auch, was wir miteinander reden und wie wir miteinander reden. Und ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Ehepaare, sondern das bezieht sich auf viele Beziehungen, in denen wir leben und stehen, sei es im Geschäft, sei es Freundschaften. Aber natürlich möchte ich das ganz besonders auf Ehen beziehen und auch auf Partnerschaften. Ich weiß auch, dass hier unter meinen Zuhörern, unter uns, Leute mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, was Ehe anbelangt, sitzen. Oder manche haben Ehe einfach erlebt als Kind. Manche haben Ehe als Partner erlebt. Manche haben auch Scheitern erlebt. Und es ist natürlich schwierig, Dinge zu sagen, die man jetzt nicht nur auf eine Situation bezieht. Mir ist das Thema wichtig geworden aus meinem eigenen Erleben, aus meiner Erfahrung als Pastor und Seelsorger. Mir ist es wichtig, dass ich in meinen Predigten, das mache ich eigentlich grundsätzlich nicht, keine Beispiele aus der Seelsorge gebrauche. Aber mir ist wichtig geworden, dass wir darüber nachdenken, wie wir miteinander reden. Ich glaube, dazu braucht es eigentlich keine Erfahrung in der Ehe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das zeigt eigentlich schon relativ viel. Worte haben Macht, das haben wir alle erlebt. Jeder, der mal Kind war, weiß, was es bedeutet, wenn einer zu einem sagt, du Feigling. Es gibt da so einen amerikanischen Künstler, der hat es mal gemacht. Der hat so Bilder von Menschen gemacht und hat ihnen die Schimpfwörter, halt auf Englisch, angeschrieben. Du bist dumm, du bist ein Idiot. Du bist ein Feigling, du bist ein Mädchen, sagt man zu Jungs, oder? Um sie zu ärgern. Jeder weiß, was das bedeutet. Und das Krasse ist, wenn man in der Seelsorge dann auf einmal merkt, ja, das hat Menschen dann auch über Jahre hinweg geprägt, dass der Vater immer zu einem gesagt hat, du bist ein Taugenichts, du bringst zu nichts. Das prägt uns. Worte haben Macht. Ich glaube, viele von uns könnten da Geschichten davon erzählen, was es bewirkt hat, was wir in der Kindheit gehört haben. Ich glaube nicht, dass wir alles, was wir heute sind und haben, damit entschuldigen und erklären können, dass in der Kindheit irgendwas falsch gelaufen ist. Aber ich glaube, wir haben alle erlebt, dass Worte Macht haben. Wenn man Kindern zuhört, wie sie miteinander spielen, oder das kommt so schnell, dass sie sagen, du bist dumm. Ja, und dann kommt Jael und sagt, der Noah hat zu mir gesagt, ich bin dumm. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Worten um? Ein anderes Beispiel, wo wir alle erlebt haben, dass Worte Macht haben, ist Hochzeiten. Der Satz, ja, ich will, was macht der? Ja, der verändert den Zivilstand von Frau und Mann. Das verändert unsere Steuererklärung. Das verändert unseren Wohnort. Das verändert sogar bei den Frauen häufig in der Vergangenheit. Heutzutage ist es ja frei wählbar. Das verändert den Namen, oder? Meine Frau hieß früher Kohli, jetzt heißt sie Fassen. Kann man sagen, was ist das schlimmere Schicksal? Aber was ich sagen will, ja, ich will, verändert etwas in unserem Leben. Ich habe euch mein Eheversprechen mitgebracht. Ich habe Deborah versprochen, heute nicht heute, aber in diesem Jahr vor 10 Jahren, habe ich ihr versprochen, liebe Deborah, es ist genial, heute mit dir hier zu stehen. Gott ist so gut zu mir, ich bin froh, dass du meine Frau bist, Miss Lebehead Kübschet. Deshalb möchte ich dir hier vor unseren Freunden und Familien, vor Gott und der Gemeinde, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt versprechen, dass ich mit dir eine Ehe nach biblischen Maßstäben führen möchte. Ich will zu dir halten, in guten wie in schlechten Zeiten, will für dich da sein und mich immer wieder neu in unsere Beziehung investieren. Ich will dir treu sein, bis der Tod unsere Beziehung ein Ende setzt und mit dir gemeinsam so leben, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Das verspreche ich dir hier und heute, weiß aber, dass ich täglich die Hilfe Gottes brauche. Darum bitte ich ihn heute mit dir gemeinsam. Das habe ich in diesem Jahr vor 10 Jahren meiner Frau versprochen. Worte haben Macht. Habt ihr gemerkt, wie still ihr geworden seid? Wie ihr zugehört habt? Worte haben Macht. Sie verändern unser Leben. Worte haben Macht, das haben wir erlebt. Denn jeder von uns hat schon mal das Falsche gesagt. Wir haben erlebt, dass man Falsches sagen kann. Und dieses Sprichwort, was ja hinter meinem Predigtthema steht, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ist ja eine gebündelte Lebenserfahrung dessen, dass man auch das Falsche sagen kann. Und man kann ja nicht nur das Falsche sagen kann, man kann sogar das Richtige zur falschen Zeit sagen. Man kann das Richtige zur falschen Zeit sagen, ja. Also, wenn ich mitten im größten Streit meiner Frau ein Kompliment mache, dann glaube ich nicht, dass sie es als Kompliment empfindet. Und wenn ich mitten im romantischsten Abendessen meine grundsätzliche Kritik an der Beziehung auf den Tisch bringe, am romantischen Eheabend, dann ist die Frage, gelingt es? Es gibt auch einen richtigen Zeitpunkt für das Richtige. Wir alle haben auch schon erlebt, dass man das Richtige auf die falsche Art sagen kann. Ja. Ich habe immer gedacht, Frauen schwärmen davon, dass man ihnen einen öffentlichen großen Antrag macht. Vielleicht denken Männer so. Meine Frau hat zu mir gesagt, das muss ich nicht machen. Wenn ich das gemacht hätte, hätte sie wahrscheinlich Nein gesagt. Ja? Man kann das Richtige auf die falsche Art sagen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wir haben erlebt in unseren Beziehungen, als Kinder, als Partner, als Freunde, als Angestellter oder als Vorgesetzter, wir haben erlebt, dass Worte Macht haben. Und ich glaube, das spiegelt sich in unserem Leben wieder. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das spiegelt sich in unseren Gewohnheiten wieder. Je länger man verheiratet ist, desto eingeschliffener sind auch die Gesprächsgewohnheiten, ist das Miteinander. Es ist ja klar, wer Frühstück macht. Es ist ja klar, was wir am Wochenende machen. Es ist ja klar. Aber die Frage ist, ist es wirklich klar? Ich möchte heute in der Predigt keinen Text in die Tiefe auslegen, aber ich möchte gern Bibeltexte anschauen mit euch, die das auch nochmal bestätigen. Diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die spiegelt sich auch in der Bibel wieder. Diese Erfahrung, die wir machen, dass Worte Macht haben, die kommt auch in der Bibel zum Ausdruck, nicht nur als Lebenserfahrung, sondern auch als Lebensweisheit. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 18, Vers 21, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Ja? Manche Ehefrau oder Ehemann wird sagen, ja, ich weiß genau, wovon der Psalmbeter da spricht, gell? Ich sehe das meiner Frau schon an. Wenn ich dann was Falsches sage, dann explodiert sie. So gut kennen wir uns nach ein paar Jahren, oder? Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Nicht nur über das persönliche Leben, sondern auch über das Leben und Überleben unserer Beziehungen. Oder lesen wir mal in Sprüche 12, Vers 18. Da heißt es, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt. Das trifft doch unsere Lebenserfahrung. Die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Es gibt aber auch Bibelverse, die uns ermutigen zu schweigen. Lesen wir mal Jakobus 1, Vers 19 bis 20. Da heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister. Also er spricht da nicht zu Ehepartnern, sondern zu Leuten in der Gemeinde. Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Ich glaube, so Verse muss man gar nicht auslegen. Da müssen wir gar nicht viel Worte drüber machen. Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Ja, Schweigen ist manchmal angebracht. Schweigen ist manchmal auch weise. Eben Schweigen ist Gold. Nicht immer ist es richtig, gleich etwas zu sagen. Aber wahrscheinlich, und das wissen wir alle, geht's darum, wann rede ich und wann schweige ich? Wie rede ich und wie schweige ich? Denn Reden und Schweigen sagen immer auch etwas aus. Schweigen kann ja auch sein, dass es eine Machtdemonstration ist. Ich wüsste eigentlich, was dir helfen würde, aber ich sag's dir nicht. Dann ist Schweigen Macht. Ich weiß, dass wir eigentlich Dinge zu klären hätten, aussprechen müssten, aber ich ziehe mich zurück. Ich spiele die beleidigte Leberwurst oder ich bin getroffen, ich bin beleidigt und gehe dann weg und sag nichts mehr. Dann macht Schweigen vielleicht auch krank oder Schweigen zerstört. Schweigen kann angebracht sein und hilfreich, aber Schweigen kann auch tödlich sein. Wir merken, dass es wichtig ist, dass wir lernen, was sagen wir wie wann, oder? Das ist so auch das Miteinander in Beziehungen. Paulus hat auch was dazu mal gesagt und ich finde das eigentlich einen sehr wertvollen Text. Nicht nur für die Ehe, sondern auch für die Gemeinde. Denn eigentlich sagte Paulus das der Gemeinde, aber ich frage mich immer, ja, warum soll das, was im Miteinander in der Gemeinde gilt, nicht auch im Miteinander in der Ehe gelten? Paulus sagt in Epheser 4, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Merken wir etwas von der Macht der Worte? Paulus weiß um die Macht der Worte. Er weiß darum, dass es wie wir miteinander reden, in der Gemeinde und in unseren Ehen und Partnerschaften und Freundschaften, wie wir miteinander reden, entscheidet darüber, wie wir miteinander unterwegs sind. Und mir ist in Vers 29, in diesem ersten Vers, ist mir ganz besonders mal eingefahren, dass der Paulus dort sagt, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an denen sie gerichtet sind, wohltun. Dann werden eure Worte wohltun. Also es geht nicht darum, dass ich Wohltuendes dem anderen sage, sondern dass das, was ich sage, gut, angemessen und hilfreich ist. Wenn es gut, angemessen und hilfreich ist, dann wird es ihm wohltun. Wir merken auch hier wieder, es geht nicht nur darum, dass wir miteinander reden, sondern wie wir miteinander reden und worüber wir miteinander reden. Ich möchte gerne, dass was ich hier über die Macht der Worte gesagt habe, gerne mal noch unterstreichen mit Ergebnissen der Paarforschung. Denn dass wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Ehen auseinandergehen, führt auch dazu, dass dazu geforscht wird. Und ich fand es sehr spannend. Wir haben auch als Ehepaar schon mal an einem Forschungsprojekt teilgenommen, sogar an zwei Forschungsprojekten von der Uni Zürich und auch von der Uni Fribourg. Für mich war das mal spannend, da reinzuschauen. Darüber habe ich den Guy Bodenmann kennengelernt. Das ist ein Paarforscher von der Uni Zürich. Der forscht seit Jahren darüber, was macht Ehen stark? Was macht Paare stark? Oder? Und dazu muss man natürlich herausfinden, was schwächt Paarbeziehungen. Und seine Ergebnisse sind, dass Zeitmangel, Alltagsstress und mangelnde Investitionsbereitschaft Ehen schwächt. Das schadet unseren Beziehungen. Zeitmangel, Alltagsstress und mangelnde Investitionsbereitschaft. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, Partnerschaften gleichen eigentlich wie einer Klettertour. Und häufig denken wir am Anfang einer Partnerschaft und Ehe, das ist ein schöner Berg, den besteigen wir, das schaffen wir. Und unterwegs merken wir dann, es ist anstrengend. Wir schaffen das nicht alleine. Wir sind zu zweit unterwegs. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen uns austauschen. Partnerschaft lebt davon, dass wir miteinander reden. Und eine seiner Folien, die ich im Internet gefunden habe, geht darum, wie verbringen wir ausreichend Zeit miteinander, oder? Eigentlich gehört das ja eigentlich alles zusammen. Zeitmangel, Alltagsstress und mangelnde Investitionsbereitschaft, sagt er, schadet unseren Beziehungen. Und die Forschung hat gezeigt, und das finde ich so spannend, dass eben das Gespräch miteinander so wertvoll ist, weil wir uns entfremden, wenn wir uns nicht miteinander austauschen. Ich habe einen Satz gelesen, der ist mir hängen geblieben. Nicht vom Guy Bodenmann, von jemand anders. Er sagt, eine Beziehung heißt ja, dass wir uns aufeinander beziehen. Dass wir uns auch im Gespräch aufeinander beziehen. Und er sagt, am Anfang einer Ehe ist es so, dass wir uns häufig sehr ähnlich sind und dass wir sehr nah beieinander sind. Und im Verlauf wird diese Kluft, weil wir uns ja auch verändern, als jeder Einzelne verändert sich im Laufe der Zeit, nicht nur äußerlich, wird die Nähe wird immer breiter und es entsteht eine Entfremdung. Und eigentlich kann man das nur aufhalten, wenn man miteinander redet, sagt die Paarforschung. Es überrascht uns nicht, wenn wir das alles gehört haben, was die Bibel über die Macht der Worte sagt. Dass sie wie Schwerter sein können, dass die Zunge entscheidet über Leben und Tod. Und das war ja nur eine kleine Auswahl dessen, was ich herausgenommen habe aus der Bibel über die Macht der Worte. Und dabei ist es auch noch entscheidend, sagt die Paarforschung, wie wir die Zeit miteinander verbringen, oder? Entscheidend ist, sie haben da das bisschen Partnerschaftszufriedenheit erforscht, man kann ja miteinander Fernsehen, miteinander essen, sich über den Tag austauschen, zärtlich zueinander sein. Jeder macht etwas für sich im gleichen Raum, ist völlig unbedeutend für die Partnerschaftszufriedenheit. Streiten miteinander führt eher zu einem zu weniger Partnerschaftszufriedenheit. Aber es ist alles keine Überraschung für uns. Ich glaube, wir wissen das. Wir wissen das aus der Theorie, aus der Praxis. Und ich weiß aus der Seelsorge, dass es unglaublich schwierig ist, Paare zu ermutigen, Therapie in Anspruch zu nehmen. Paartherapie blühen. Es gibt so viele Angebote für Paare, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Aber ich merke immer wieder, Paare haben Hemmungen, Therapie anzunehmen. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich noch nie jemanden gesehen, der keine Zahnschmerzen hatte und nicht zum Zahnarzt gegangen ist. Also die Frage ist doch, was sind wir bereit zu investieren? Und wenn das alles stimmt, was da die Paarforschung rausgefunden hat und was in der Bibel steht und was wir erleben, dann ist doch nicht die Frage, ob wir miteinander reden, sondern nur noch wie, mit wem und über was wir miteinander reden. Die Frage ist doch nicht, ob wir miteinander reden, sondern wie, mit wem und über was wir miteinander reden. Es gibt Studien, sind zwar schon etwas älter, aber ich glaube, die sind immer noch aktuell, die sagen, verheiratete Paare verbringen am Tag 4 Minuten im gemeinsamen Gespräch. 4 Minuten. Ich glaube das sofort. Wir reden über ganz viele Dinge in unserer Partnerschaft. Wir reden über die Kinder, wir reden über den Stress, wir reden über die Schule, wir reden über unsere Finanzen, wir reden über unseren Urlaub. Wir reden nur nicht miteinander über uns selbst. Ich habe eine Karikatur gefunden, die fand ich sehr eindrücklich. Vielleicht kann man es nicht so gut lesen. Verliebt, er spricht, sie lauscht. Verlobt, sie spricht, er lauscht. Verheiratet, beide sprechen, die Nachbarn lauschen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir miteinander reden, sondern wie wir miteinander reden, mit wem und über was. Und deswegen möchte ich in der Predigt heute noch ein bisschen darüber nachdenken. Ich glaube, die Bibel ist kein Eheratgeber. Aber die Bibel sagt uns 2 Dinge. Erstens, diese Welt ist von Gott geschaffen. Diese Welt ist von Gott geschaffen. Und wir wissen alle, dass es Naturgesetze gibt und wir bauen auf Naturgesetze, die Gott geschaffen hat. In der Physik, in der Chemie, in der Biologie. Flugzeuge fliegen, weil es Naturgesetze gibt. Niemand von euch würde in Zweifel stellen, dass es eine Erdanziehungskraft gibt, ja, dass es Fliehkräfte gibt, dass es physikalische Gesetze gibt. Und es gibt natürlich auch im Miteinander und in den Beziehungen, die wir haben, Gesetze und Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten. Und ich glaube, eine dieser Gesetzmäßigkeiten ist, wenn wir miteinander unterwegs sein wollen, dann müssen wir miteinander reden. Und deswegen glaube ich, dass die erste Frage, die wir uns stellen müssen in unseren Partnerschaften und in unseren Ehen, egal wo wir stehen, egal, ob ihr einen Freund habt oder ob ihr 30 Jahre verheiratet seid oder ob ihr gescheitert seid, ich glaube, die Frage, die wir stellen müssen, ist, was wollen wir oder auch, was will ich? Ich glaube, dass es eine ganz entscheidende Frage ist, was bin ich, was sind wir bereit zu investieren in unsere Beziehungen, in unsere Partnerschaft. Wir Männer, wir wissen das so gut, dass etwas, was wertvoll ist, Zeit braucht. Wir investieren Zeit in unsere Computer, wir investieren Zeit in unsere Hobbys, wir investieren Zeit in Kaffeemaschinen, in Autos, in Sport. Und auch Frauen wissen das, oder? Sie verbringen Zeit mit Freundinnen und so weiter. Warum lacht ihr, weil ich die Klischees bedient habe? Weil die Liste so kurz war. Ja, vielleicht fällt es mir leichter, über mich als Mann zu reden, als über Frauen. Aber ich glaube, auch Frauen wissen das, dass Hobbys, Haushalt, oder? Braucht Zeit. Es wird immer schlimmer. Okay, wir machen weiter. Ja? Nein, ich glaube, wir sagen am Anfang der Ehe, sagen wir zueinander, ja, ich will. Auf dem Standesamt und in der Kirche. Und wir müssen uns, glaube ich, überlegen, was bedeutet das für unsere Partnerschaft? Wenn es solche Gesetzmäßigkeiten gibt, dass wir miteinander reden müssen, um einander nahe zu sein, dass wir uns austauschen müssen über Wesentliches und nicht über Unwesentliches, dann ist die Frage, was machen wir daraus? Und die erste Frage ist, was will ich? Was bin ich bereit zu investieren? Und ich finde beide Fragen wichtig, in jeder Ehesituation, in jeder Partnerschaftssituation. Was bin ich bereit zu investieren? Was will ich? Was wollen wir? Wenn ich noch nicht verheiratet bin, muss ich mich vielleicht eher fragen, ja, was erwarte ich eigentlich von dem anderen, von dem Partner, den ich mal haben möchte? Und dann kommt eine zweite Frage, die wir uns stellen können, die heißt, wie denke ich über meinen Partner? Wie denke ich über meinen Partner? Jesus hat in Matthäus 12, Vers 34, ich möchte den Vers doch noch vorlesen, habe ihn nicht auf die PowerPoint gepackt, Matthäus 12, Vers 34 sagt Jesus was zu den Pharisäern. Ja, er ist da relativ, er ist voll Liebe und Wahrheit, also er ist nicht lieblos, aber er ist auch nicht unwahrhaftig. 12, Vers 34 sagt er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wie sollt ihr euch auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Das heißt doch, wie denke ich über meinen Partner? Was erwarte ich von ihm? Das sind ja zunächst mal meine Gedanken. Das entscheidet darüber, wie ich mit ihm rede. Das heißt, auch ich kann mit dem, was ich sage, meine Beziehung beeinflussen. Aber dazu muss ich mir überlegen, wie denke ich über meinen Partner? Denke ich über meinen Partner, dass er sich verändern muss, damit meine Partnerschaft gelingt? Dann kommen bei mir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ganz viele Aufforderungen. Ganz viel Kritik. Dabei kann ich meinen Partner gar nicht ändern. Und ich darf es auch gar nicht. Sondern was ich verändern kann, ist mich, meine Art zu reden, meine Art über meinen Partner zu denken. Das kann ich verändern. Also wie denke ich über meinen Partner, wie spreche ich über meinen Partner? Das entscheidet auch darüber, wie unsere Beziehung aussieht. Und ich war ja auch in der Feuerwehr und ich bin ja auch nicht nur in seelsorgerlichen Gesprächen unterwegs, sondern ich bin ja auch als Mann in der Gesellschaft unterwegs. Und ich sage euch, manchmal bin ich erschrocken, wenn ich gemerkt habe, wie Männer über ihre Frauen reden. Aber nicht mit ihren Frauen, sondern mit Kollegen. Da kann man dann locker mal sagen, ja, weißt du, meine Alte daheim. Was sagt das? Also man kann das ja auch als Witz machen, aber ich weiß nicht, ob das so witzig ist. Was sagt das denn eigentlich über mein Denken, über meine Frau, wenn ich so über meine Frau rede? Oder ich habe es auch schon erlebt, dass Frauen zu mir gesagt haben, ja, weißt du, das ist mein Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es ganz wichtig gewesen, dass Deborah mir mal gesagt hat, weißt du, wenn ich mich mit meiner Freundin treffe, dann reden wir nicht über dich. Ich glaube, wir Männer, wir haben manchmal auch Angst, dass wir zum Gesprächsthema werden oder dass wir eher zum Gesprächsthema der Frauen im Kreis ihrer Freunde werden. Ich glaube, genauso umgekehrt gibt es die Angst wahrscheinlich auch. Ich halte es auch nicht für ein Naturgesetz, dass Männer eigentlich nicht gerne reden würden. Der Guy Bodenmann, der hat ja auch, da habe ich in dem Interview, was ich gelesen habe, kann ich euch auch gerne geben, hat er gesagt, ja, am Anfang der Beziehung war das Reden auch nie ein Problem. Am Anfang der Beziehung, als man sich kennengelernt hat, als noch vieles neu war, war das Reden an sich kein Problem. Gibt ja das Klischee, Frauen wollen gerne reden, Männer wollen Sex. Aber ich glaube auch nicht, dass das nur ein Klischee ist. Aber ich glaube, dass wir lernen können, als Männer auch zu reden. Die Frage ist halt, was will ich als Mann? Und wie? Aber ich glaube auch, dass das nicht heißt, dass wir Männer jetzt einfach so viel reden müssen wie unsere Frauen. Wenn das Klischee denn stimmt, oder? Es gibt ja diesen Witz, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Das sind ja Klischees, aber diese Witze und Klischees, die zeigen ja schon eher die Tendenz an. Alle Paartherapien beruhen darauf, dass man miteinander redet. Ohne das gemeinsame Gespräch keine Beziehung. Was ich tun kann, ist, ich kann meinen Beitrag dazu leisten, dass Gespräche gelingen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir lernen, richtig zu streiten. Am Anfang unserer Ehe, und ganz oft habe ich gedacht, oh, Konflikt ist ein schlechtes Zeichen, wenn wir einen Streit haben. Oh nein, Streit ist ganz schlecht. Inzwischen bin ich der Überzeugung, wenn wir miteinander streiten, dann heißt es ja, dass unsere Beziehung zum Thema wird. Dann haben wir auch die Chance, diesen Konflikt zu klären, wenn wir lernen, richtig miteinander zu streiten. Wenn wir Streit nur vermeiden, was heißt das denn? Streit vermeiden heißt, ich nehme alles in der Beziehung auf mich. Streit vermeiden kann so weit gehen, dass ich im vorauseilenden Gehorsam alles aus dem Weg räume, was den Mann explodieren lassen könnte. Und dann am Ende sagt man ja, wir haben nur noch miteinander gestritten und nicht mehr miteinander geredet. Und ich bin der Überzeugung, wir reden nicht mehr miteinander. Und deshalb streiten wir. Ich glaube, wenn wir reden würden, wenn wir Gespräch pflegen würden, wenn wir die Macht der Worte nutzen würden, von Anfang an in unseren Ehen, aber auch wenn man jetzt schon 30 Jahre verheiratet ist, kann man das ändern. Von Anfang an in unseren Ehen, wenn wir miteinander reden, dann können wir unsere Beziehung gestalten. Dann tauschen wir einiges miteinander aus. Und wie können wir miteinander reden? Ich möchte gern ein bisschen konkreter werden. Und ich möchte gern erst, also wie sprechen wir miteinander? Ein allgemeines Beispiel und ein sehr konkretes Beispiel. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir miteinander reden, dass wir uns auch überlegen, wie wir miteinander reden und vor allem mit wem wir übereinander reden. Und was wir miteinander reden. Habe ich schon gemacht, können wieder. Also, wie sprechen wir miteinander? Ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man sich mindestens einmal in der Woche Zeit nimmt für ein gemeinsames Gespräch. Ich glaube, das ist möglich in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Freundschaft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mindestens einmal in der Woche Zeit nehmen. Es ist so, dass wenn wir natürlich Stress haben in unseren Beziehungen, in unserem Alltag, Stress heißt ja Kinder, Essen, Putzen, Arbeit, Organisieren, Urlaub, das ist alles, sind alles auch Stressfaktoren unter Umständen, also Stress, dann wird unsere Kommunikation oberflächlicher. Dann reden wir nur noch über das, was wir organisieren müssen. Aber ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass wir eigentlich uns einen festen Termin pro Woche nehmen in unserer Beziehung, das gemeinsame Gespräch zu gestalten. Dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir die Zeit begrenzen. Das ist wichtig für uns Männer, davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Wir Männer, wir wollen nicht unendlich reden. Also würde ich vorschlagen, 60 bis 90 Minuten, also das schlagen Paartherapeuten vor, schlagen nicht ich vor, 60 bis 90 Minuten miteinander reden, festlegen. Terminkalender, Termin vereinbaren und Ersatztermin. Zwei Termine pro Woche. Ich glaube, sonst gelingt das nicht. Und ich würde auch sagen, es gibt die Regel, ausgefallene Termine werden nachgeholt. Und die nächste Regel ist, wir sprechen über Wesentliches. Also ich kann dazu sagen, natürlich gibt es auch Ehen, die das nicht brauchen. Meine Eltern zum Beispiel, die haben keinen Eheabend gehabt. Mein Vater, der ist Beamter. Der ist fleißig gewesen als Beamter, der ist immer morgens früh aufgestanden, der ist, bevor ich glaube um 5:30 ist er auf dem Zug und dann ist er irgendwie nach einem langen Arbeitstag schon um 4:30 nach Hause gekommen oder manchmal sogar früher. Und dann haben meine Eltern zusammen Kaffee getrunken. Die haben da miteinander geredet. Wir machen das nicht. Wir machen nicht jeden Tag gemeinsames Kaffee trinken. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Formen. Aber was ich glaube, wir brauchen Gespräche über Wesentliches. Denn Worte haben Macht. Erinnern wir uns an das, was in Sprüche steht. Sprüche 18, Vers 21. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Sprüche 12, Vers 18. Die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Ich glaube, wir müssen miteinander reden. Und ich glaube, dass es uns helfen kann, in unserer Zeit, in der wir leben, das auch zu organisieren. Meine Frau und ich, wir machen etwas ganz Kurioses. Wir machen Zwiegespräche. Zwiegespräche ist ein festes Gesprächsformat. Wir machen das seit ungefähr 6 oder 7 Jahren. Wir haben es zwischendrin mal aufgehört, aber immer wenn wir aufhören, merken wir, dass es uns fehlt. Zwiegespräche sind die kleinste Form der Selbsthilfegruppe, sagt man. Zwiegespräche haben einen klaren Rhythmus und haben klare Regeln. Ich werde dazu ein paar Sachen sagen, aber ich möchte von vornherein sagen, ich rate niemand, das einfach auszuprobieren. Ich rate niemand, das einfach auszuprobieren, weil die Erfahrung ist, wenn man es einfach ausprobiert, hört man dann wieder auf. Sondern ich würde euch raten, wenn ihr das in eurer Beziehung einführen wollt, sowas, dann kommt auf mich zu, ich helfe euch dabei, ich unterstütze euch dabei und ich begleite euch über ein paar Monate hinweg, damit es gelingt. Denn das gemeinsame Gespräch ist so wertvoll, dass wir es nicht einfach aufhören sollten. Und deswegen habe ich das auch getrennt. Ich glaube, das da vorne, das gilt generell. Das, wie man das macht, das muss jedes Paar für sich selbst entscheiden. Wir haben gefunden, dass das Zwiegespräch für uns eine hilfreiche Methode ist. Aber das hängt ja auch davon ab, wo man in der Partnerschaft steht. Ob man das alleine machen kann, ob man dazu einen Therapeuten braucht. In einem der Bücher, die der Roger Götz letzte Woche mitgebracht hat, habe ich von einem Ehepaar gelesen. Die haben sich getrennt, sind auseinandergegangen und haben dann aber der Ehe nochmal eine Chance gegeben. Und was hat der Paartherapeut ihnen verordnet? Monologe. Eine Stunde lang hat jeder Partner geredet und der andere musste zuhören. Eine Stunde lang. Freunde, Zwiegespräch empfehle ich euch. Also, Zwiegespräche funktionieren so, sie gehen 1,5 Stunden. Nicht länger, nicht kürzer. Sie gehen 90 Minuten. Zwiegespräch heißt, jeder spricht 15 Minuten und der andere hört 15 Minuten zu. Wir machen das tatsächlich mit der Stoppuhr. Ist gar nicht, wie gut es ist. 15 Minuten redet der eine und der andere hört zu. Ich könnte jetzt gehässigerweise sagen, hä? Männer, 15 Minuten redet ihr und eure Frauen hören zu. Das wäre aber wirklich, hätte es jetzt doch nicht sagen sollen. Oder umgekehrt, hä? Männer reden 15 Minuten. Nein, diese Grundstruktur des Zwiegesprächs. 15 Minuten reden, 15 Minuten zuhören, 15 Minuten reden, 15 Minuten zuhören, 15 Minuten reden, 15 Minuten zuhören. Dann ist 1,5 Stunden rum. Und es geht schneller, als man denkt. Das ist zunächst mal keine Therapiemethode, sondern das ist eigentlich nur eine Gesprächsmethode. Aber es gibt gewisse Regeln. Die erste Regel in dem Zwiegespräch heißt, ich über mich. Weil es nämlich davon überzeugt ist, dass wenn ich über dich rede, dass das eigentlich nicht die Lösung unserer Partnerschaft ist, sondern es geht in dem Zwiegespräch um die Mitteilung von Selbstporträts. Das finde ich spannend. Ich rede über mich. Ich erzähle von dem, was ich erlebt habe, was mich beschäftigt, was ich beobachtet habe, was ich erlebt habe. Ich erzähle dann von Gemeinde und von Hobbys und von dem, was mich interessiert, ich über mich. Und erst wenn wir einander zuhören, glaube ich, wenn wir einander erzählen, wer ich bin, dann kann Verstehen entstehen. Es ist also dann nicht erlaubt, Ratschläge zu geben in den nächsten 15 Minuten oder Verständnisfragen. Verständnisfragen sind erlaubt halt. Ratschläge sind nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, dass ich dem anderen Anweisungen gebe und sage, jetzt mach doch mal das oder probier mal das. Sondern es geht dann wieder darum, dass ich über mich rede. Und daraus entsteht ein Dialog, der darauf beruht, wenn wir uns mitteilen, dann entsteht was Gemeinsames, wenn ich mich mitteile. Am Anfang hatte ich Probleme mit dieser Regel, Gesprächsregel, Ich-Sätze formulieren, oder? Es macht ja keinen Unterschied, ob ich sage, du bist ein Depp, oder ich sage, ich finde, du bist ein Depp. Deswegen soll es ja nicht den Kindergarten ausarten. Aber es geht über mich. Ich über mich. Also ich kann zum Beispiel sagen, mich hat es gestört, dass du mich so angeschrien hast. Oder ich, mich hat es geärgert, das. Und dann erzähle ich konkret, was passiert ist, wie ich das wahrgenommen habe. Dann trage ich mein Bild der Partnerschaft bei. Ich glaube, wenn wir so anfangen, miteinander zu reden, den anderen nicht gerade vereinnahmen und sagen, ja, du machst es ja immer so, dann lernen wir, miteinander zu reden. Die Erfahrung ist bei uns, dass diese Zwiegespräche tendenziell immer länger gehen wollen. Die Erfahrung ist, dass wir eigentlich nicht aufhören wollen, miteinander zu reden. Die Erfahrung ist, dass es wertvoll ist, zu merken, wer denn der andere ist. Auch zu merken, was denn mein Verhalten aus ihr macht. Auch zu merken, dass meine Sorgen für sie zuhörenswert sind. Dass ich wertvoll bin. Mich hat es unglaublich ermutigt zu merken, wir finden einen Ort, wo wir auch miteinander streiten können. Ich habe das am Anfang unserer Beziehung, habe ich das als großen Stress erlebt, oder? Da hat man irgendeinen Knatsch in der Küche über irgendeine banale Frage. Wann sagt man das, dass einen das gestört hat? Wann spricht man das an? In dem Moment, wo ich als emotionaler Mensch auf 180 bin, mir hat es geholfen. Ich denke, das hat unserer Beziehung geholfen, dass wir einen Zeitpunkt haben in der Woche, wo wir auch Kritik oder Streit aussprechen. Deborah ist es zum Beispiel wichtig, dass ich pünktlich nach Hause komme. Da kann sie mir sagen, was es aus ihr macht, wenn ich nicht pünktlich komme. Und dann kann ich mir überlegen, wie reagiere ich darauf, dass sie das kränkt oder verletzt oder ärgert. Und dann können wir uns austauschen. Und sie hat natürlich das Recht darauf, dass ich pünktlich nach Hause komme. Sehr berechtigt, dass sie das da anspricht. Und genauso ist es wichtig, dass auch ich Dinge aussprechen kann, die für mich wesentlich sind. Reden ist Silber, Schweigen ist manchmal angebracht. Aber wir brauchen einen Ort, um miteinander zu reden. Wir brauchen Momente, Zeit, Gelegenheit. Und ich glaube, davon leben Partnerschaften. Das schafft Nähe mitten in Alltagsstress. Das baut sogar Stress ab. Und es hilft uns, gemeinsam vorwärts zu gehen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Manchmal ist auch Reden Gold. Dass ich sag, was ich empfinde, dass ich das beitrage. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, in unseren Beziehungen, aber auch in unseren Freundschaften, aber auch in der Gemeinde, miteinander zu reden. Und du bist derjenige, der uns geschaffen hat. Und wir sind wertvoll, weil du uns liebst. Und du gibst uns Gelegenheit, um Partnerschaft zu gestalten, und wir dürfen mit unseren Ehen dich widerspiegeln. Danke, Herr Jesus, dass du
uns gezeigt hast, dass Worte wertvoll sind. Und danke, dass wir einander haben dürfen und miteinander leben dürfen. Als Gemeinde, als Partner, als Freunde. Amen.